dann sehe ich die beiden, also ihn quasi im Bett liegen, der Länge nach, und in so einer Abwehrbewegung seine Hände und Arme nach oben ausgestreckt und am anderen Ende quasi sie, auch in einer Abwehrbewegung, und dazwischen hält sie halt ein Messer.
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Silvia. Weil das Haus für zwei zu groß ist, entscheiden sie und ihr Lebensgefährte Eckhard, im Herbst 2021 ein Zimmer unterzuvermieten. Aber schon nach kurzer Zeit verhält sich die neue Mitbewohnerin merkwürdig. Irgendwann verdächtigt sie ihr Umfeld, ihr Böses zu wollen. Was keine ahnt, die 38-Jährige entwickelt eine gefährliche Psychose. Eines Nachts wird Silvia von Geräuschen geweckt und muss miterleben, wie die Mitbewohnerin erst mit dem Küchenmesser Eckhard ersticht und danach sie selbst als Geisel nimmt. Mit dem Auto fahren die beiden durch die Nacht. Silvia glaubt nicht mehr daran, lebend aus dem Auto zu steigen, doch zum Glück gelingt es ihr. Eine Geschichte wie im Film, aber leider Realität. Erstmal herzlich willkommen, Silvia.
Ja, hallo.
Hallo, Silvia. Ja, und vielen Dank für Ihr Vertrauen erstmal. Silvia, wenn Sie an das denken, was da passiert ist, hatten oder haben Sie manchmal auch dieses Gefühl, das kann doch nicht wahr sein? Das ist ja alles wie ein schrecklicher Film.
Ja, das ist so. Also die Erinnerung daran ist, ich will mal sagen, so leicht verschwommen. Also die Zeiträume sind auch verschwommen. Und es ist wirklich so, dass ich manchmal denke, so, oh Gott, es ist wie ein Krimi. Aber der ist mir selber passiert. Ja.
Mhm. Ja. Gehen wir erst nochmal gemeinsam zurück. Eckhard war ja die zweite große Liebe in ihrem Leben. Sie waren vorher schon mal verheiratet. Aber nach 4 Jahren sind Sie dann mit Eckhard auch in sein Haus gezogen. Beschreiben Sie ihn erstmal. Wie war Eckhard denn? Was haben Sie an ihm geliebt?
Ja, ich habe ihn als Künstler wahrgenommen und als sehr kreativen Menschen.
Hat er Musik gemacht? Hat er gezeichnet oder war das einfach so sein Wesen?
Er war der Land Art sehr verbunden, also der Kunst mit der Natur. Und war oft alleine unterwegs und hat im Wald oder wo er eben war, Steine gestapelt oder aus Tannenzapfen irgendwelche Mandalas gelegt und so. Genau. Und das war so sein Ding.
Und das haben Sie auch geliebt, weil...
Ja, also seine achtsame Art habe ich geliebt, seine Langsamkeit. Das war so typisch er. Und er war Erzieher, hat im Kindergarten gearbeitet. Entschuldigung, ich muss mich nochmal räuspern.
Ja.
Und er war einfach ein sehr sozialer Mensch einfach.
Haben Sie sich denn, ich habe ja gerade gesagt, Sie sind da dann in sein Haus gezogen, haben Sie sich da gemeinsam wohlgefühlt, wenn Sie so dran denken?
Er hat mich nach einiger Zeit gefragt, ob ich mit ihm in das Haus in Nürnberg ziehen möchte, weil er praktisch eine Hälfte noch kaufen wollte, die andere Hälfte gehörte ihm schon. Das war das Haus von mit seiner Ex-Partnerin gelebt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich.
Wie ist dann der Gedanke aufgekommen, ach, wir könnten auch untervermieten?
Naja, das kam so nach einiger Zeit eigentlich. Also das hat schon so ein Jahr ungefähr gedauert. Also wir haben am Anfang gesagt, das stemmen wir und wir hätten es auch finanziell, also wir hätten es auch gestemmt. Aber irgendwann haben wir gesagt, so ein bisschen leichter ist es einfach, wenn wir dann noch untervermieten. So für alle Beteiligten ein bisschen Entspannung in den Finanzen. So.
Ja. Und was wussten Sie dann über die Frau, die eingezogen ist bei Ihnen vorher schon? Kannten Sie die?
Also ich selber kannte sie flüchtig. Er kannte sie schon länger und ziemlich gut. Das war also aus einem gemeinsamen Freundeskreis eine Frau. Und ich habe nicht viel Kontakt zu ihr gehabt. Er hatte mehr Kontakt zu ihr und als es da aufkam, dass sie aus ihrer Wohnung raus muss, habe ich eigentlich als erstes mitgekriegt und habe zu ihm gesagt, ja, da ist jemand, der braucht eine Wohnung und bei uns ist gerade frei. Es waren vorher schon zwei junge Frauen bei uns untervermietet und ja, das hat immer gut geklappt und dann war das auch kein Thema irgendwie. Ne? Wir haben gedacht, wir helfen da. Ja.
Mhm. Und wie hat sich das dann angefühlt? Also Sie haben ja schon beschrieben, wie wohl Sie sich mit Eckart in dem Haus gefühlt haben. Dann war das ja auch nichts Neues. Sie hatten schon mal untervermietet. Wie haben sich dann die ersten Wochen angefühlt, als die neue Mitbewohnerin dann kam?
Ja, das war so ein bisschen, also, ja, wie soll ich sagen, ich bin mit ihr nicht so richtig warm geworden. Mhm. Also, ich habe sie als Mensch, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Also, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, das sind irgendwelche Sachen, die ja, so eine Art grenzüberschreitende Art, die sie hatte.
Wie hat sich also das geäußert? Also
ich habe nicht so, ja, so irgendwie, das kam dann erst mit der Zeit, also so nach vielleicht so einem halben Jahr oder so oder 4-5 Monaten vielleicht, dass ich, also einmal haben wir zum Beispiel festgestellt, dass sie in sozialen Medien Bilder aus unserem Wohnzimmer gepostet hat.
Okay.
Die Wohnsituation war einfach so, dass wir ihr im oberen Stockwerk die zwei Zimmer, Küche, Bad vermietet haben und unser Wohnzimmer war einfach kein Gemeinschaftsraum.
Ja.
Ne, nicht wie, wie das so in der WG ist, dass man gemeinsam kocht und gemeinsam isst und einfach gemeinsame Räume hat, sondern das war schon getrennt irgendwie und dann hat sie da Bilder gepostet und ich war in der Arbeit, hatte gerade Pause und sehe das Bild von unserer Wohnzimmercouch.
Oh.
Im Hintergrund Eckarts Mandala, das ist so ein Blättermandala, das er zusammengesteckt hatte. Und dann dachte ich mir, oh, okay.
Das ist jetzt übergriffig, ja? Also ja, das ist ja so schon, ja. Der eigene Raum, der eigene Rückzugsraum ja auch. Damit ich das verstehe, wie war das denn in dem Raum? Sie haben gesagt, sie hat oben gewohnt, sie haben unten gewohnt. Waren da denn unterschiedliche Eingangsbereiche? War das schon getrennt oder kam sie da so einfach rein in ihr Wohnzimmer? Wie war das?
Genau, also wir hatten keine getrennten Eingänge, sondern es war die Eingangstür, dann so eine Glastür, wie man es kennt, bevor man in den Flur kommt.
Mhm.
Und dann ging es eben geradeaus in unser Wohnzimmer und links nach oben ins Treppenhaus. Mhm. Und sie hatte also quasi den gleichen Eingang wie wir benutzt und das Wohnzimmer ist eine ganz normale offene Tür gewesen.
Mhm. Also sie konnte da quasi immer rein, wenn man so will. Ne?
Ja.
Und wie lange hat's denn gedauert? Also das war ja schon übergriffig, diese Beschreibung. Und Sie sagen ja auch, Sie sind mit ihr nicht warm geworden. Das ist ja schon nicht so angenehm, wenn man weiß, jemand ist im Haus, mit dem man sich nicht so richtig doll versteht. Und man kann sich aber auch nicht distanzieren, weil ja eine räumliche Nähe da ist. Wie lange hat's denn gedauert, bis Sie den Eindruck hatten, mit ihr stimmt irgendwas nicht?
Also die Situation mit dem Bild aus dem Wohnzimmer, das war schon relativ nah an der Phase, wo sie wirklich deutlich krank war. Ja.
Mhm.
Ich habe da in meiner Erinnerung, also diese Zeit verschwimmt ein bisschen. Das ist auch so ein bisschen eine Traumafolge auch, dass man dann nicht so genau sagen kann, wann was war oder wie lang was gedauert hat. Das ist bei mir schon sehr verschwommen. Aber mein Gefühl war zumindest, dass es so eine Zuspitzung gab in den letzten Wochen. Ja, sie war dann auch mal längere Zeit in Berlin, also nicht da. Und klar, ich habe gearbeitet, wir waren viel unterwegs, dann begegnet man sich auch nicht so. Also es gab dann schon Zeiten, wo sie gar nicht da war oder wo wir unterwegs waren und auch nicht da waren. Also da, das war jetzt nicht ein ständiges Gefühl von, ist es jemand im Haus, der mir nicht taugt. So, ne?
Wenn Sie sagen, die Erinnerungen verschwimmen, auch die Abfolgen, das kann ja auch ein Selbstschutz sein. Ne? Also dass nicht alles so klar wieder da ist. Und eins ist wichtig, dass Sie auch wirklich nicht denken, dass Sie nur das erzählen, was Ihnen auch gut tut. Ne? Also dass das klar ist. Haben Sie denn, wenn Sie sagen, das war nicht so ein ständiges Gefühl, haben Sie dann trotzdem auch ab und zu Angst vor ihr gehabt oder würden Sie sagen, das ist ein zu großer Begriff?
Also in den letzten 2 Wochen hatte ich das schon. Mhm. Also in den letzten 2 Wochen vor der Tat hatte ich das schon, nicht ständig, aber doch immer wieder, ja. Weil das war schon, also das hat sich eine Nummer zu groß für uns angefühlt, mhm, einfach.
Ist es richtig, dass sie sich auch von Ihnen bedroht gefühlt hat?
Ja, also von uns beiden. Sie hat sich bedroht gefühlt in dem Sinne, dass wir ihr irgendwie eventuell mit dem Wasser irgendwie was im Haus machen, dass das vergiftet ist oder auch, dass wir mit ihrem WLAN ja da irgendwelche Vorkehrungen treffen, dass sie nicht ins Internet kann oder an ihrem Handy irgendwie dran sind und was machen. Also das war so ihre Befürchtungen da.
Haben Sie da auch mit anderen dann drüber geredet, außerhalb ihrer Partnerschaft?
Ja, mhm, also mit einer guten Freundin von uns beiden, Andrea, das ist eigentlich meine beste Freundin, mit der haben wir drüber gesprochen und auch dann relativ knapp vor der Tat mit einem Ärzte-Ehepaar. Die haben bei uns in der Straße gewohnt, waren unsere Hausärzte und da haben wir auch gesprochen.
Und ja. Was kam da raus? Also was haben die gesagt? Hatten die irgendeinen Rat oder was, wenn Sie sich daran erinnern?
Ja, also das war so, dass sie schon gesagt haben, also die muss in ärztliche Behandlung. Mhm. Und wir sollen eben versuchen, mit ihr ins Gespräch zu kommen und sie zu überzeugen, eben zu einem Arzt zu gehen.
Hatten Sie denn auch das Gefühl, dass sich Ihr Zustand verschärft?
Ja.
Ja?
Ja. In den letzten 2 Wochen oder die letzte Woche, das hat sich schon sehr verschärft. Es war dann auch so, dass sie in ihren Räumen oben dann, man hat also Schreie gehört und die Nachbarn sind aufmerksam geworden, dachten, bei uns ist große Streiterei. Und sie war dann aber da alleine oben und hat irgendwelche Zustände gehabt, wo sie dann auch laut wurde und so. Und das, ja, das haben dann auch die Nachbarn mitgekriegt dann.
Also das ist ja schon, das geht ja schon in Richtung Ausnahmezustand auf jeden Fall. Und ja, und wenn Sie dann zu ihr gekommen sind und sowas gesagt haben wie, brauchst du Hilfe, können wir was tun, ist vielleicht eine Therapie irgendwie. Ich weiß gar nicht, ob Sie in so eine Ebene gekommen sind, aber wie hat sie dann reagiert?
Also wir sind auch nie zu ihr hochgegangen, sondern es war meistens so, dass man sich dann doch irgendwie bei uns im unteren Stockwerk dann mal über den Weg gelaufen ist und mal gesagt hat, wir müssen mal reden. Aber wir sind nie richtig rangekommen an sie. Mhm. Also das war nicht, sie war da irgendwie gefühlt sehr blockiert und auch irgendwie auf eine Art dann abwesend in dem Moment und überhaupt nicht zugänglich.
Mhm. Ja. Also sie wussten, das geht im Grunde nicht so weiter. Sie haben auch mit anderen aus ihrem Umfeld darüber gesprochen. Sie waren sich einig, sie braucht eigentlich eine Therapie, aber die Frage ist, was macht man, ne? Wenn man nicht an sie rankommt, wenn man keinen Zugang findet, wenn sie aufgrund ihrer Situation und Erkrankung auch nicht einsichtig ist. Das ist ja auch wirklich eine schwierige Situation. Wie ist dann der Tag oder der Abend vor der Tat abgelaufen?
Ja, also die Tat war an einem Dienstagmorgen. Und am Tag vorher, wir waren weg, wir waren Pilze suchen. Das war ja Oktober, Anfang Oktober und die Pilzsaison war also schon lang im Gange. Und auch noch Kartoffeln graben, so nachgraben. Mhm. Unser Abendessen irgendwie organisieren. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich an dem Tag dann das Essen vorbereitet habe und dann aber, weil sie aufgetaucht ist bei uns unten und wieder ziemlich, durch den Wind, sage ich mal, war, habe ich das einfach nicht mehr ausgehalten während des Kochens und bin dann rüber zu den Nachbarn, den beiden Ärzten und da war die Frau da, der Mann war noch in der Praxis und habe gesagt, also ich pack das alles nicht mehr, das, ich muss die raushaben und was mache ich denn? Also das war so dann eine Situation, ich war total verzweifelt. Ja.
Auch wie ein Hilferuf nochmal.
Mhm. Ja, genau. Und dann kam es eben auch nochmal zu einem Gespräch, eben was macht man? Und meine, also wenn ich heute denke, ne, meine erste Reaktion wäre sofort irgendwie die Polizei zu holen oder den Notarzt und dass sie die einfach mitnehmen. Ne? Mhm. So. Aber damals war das so, ich dachte irgendwie, wir können das trotzdem irgendwie selber hinkriegen. Ne? Das ist, man wird dann auch klüger durch Erfahrung.
Ja. Ja. Und dann, also haben Sie dann erstmal ganz normal zu Abend gegessen mit Eckhardt?
Genau, oder? Also wir haben gedacht, wir holen sie nochmal rein, damit wir irgendwie auch nochmal die Chance kriegen auf ein Gespräch.
Ja.
Und haben sie einfach zum Abendessen eingeladen. Und sie war dann, also sie hat mit uns gegessen, sie war dann, also sie war sehr freundlich.
Okay.
Hat sich auch ja, in meiner Wahrnehmung relativ überschwänglich bedankt, so, dass wir sie da so einbinden. Und ja, und dann, ich bin dann mit ihr auf unsere Terrasse raus und habe versucht, mit ihr da nochmal drüber zu reden. Und was mir dann aufgefallen ist, dass sie eine Jacke anhatte und eine gepackte Tasche. Und die hatte sie so umhängen, so schräg, den Taschenriemen so schräg über der Schulter.
Mhm.
Und ich dachte so, okay, also das sieht aus wie auf dem Sprung so. Mhm. Ja, auf dem Sprung in die Stadt oder so, keine Ahnung. Also irgendwie. Und dann habe ich versucht, einfach sie zu überzeugen, hey, ich habe den Eindruck, und du solltest dir helfen lassen.
Ja.
Und ja, genau, das Ergebnis war eben, dass sie da gar nicht drauf eingegangen ist. So.
Okay, aber das war ja ein Versuch, weil es ja davor gerade so gut war beim Essen, ne? Das war ja, das ist ja.
Ja, genau, da habe ich dann auch gedacht, okay, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt.
Ja.
Da erwische ich sie nochmal in einem klaren Moment auch so. Also, was heißt klarer Moment? Also, so von ihren, was sie und gesprochen hat und so, also sie war ja auch orientiert und ne, also zeitlich, räumlich, wie auch immer, war sie ja klar. Und da dachte ich auch, okay, das jetzt funktioniert's, aber das war dann nicht so.
Und wie ging der Abend dann weiter nach dem Abendessen und nach diesem Gespräch auf der Terrasse?
Sie ist dann erst mal hochgegangen und wir haben die Küche aufgeräumt, ganz normal. Wir haben gesagt, ach, wir regeln das Ganze morgen. Wir haben einfach keine Lust mehr. Und dann haben wir uns beide mit einem Glas Wein vor den Film gesetzt und wollten den Abend halt in Entspannung verbringen bei einem guten Film. Und dann war das so, dass sie während des Films runtergekommen ist und gesagt hat, sie könnte nicht telefonieren mit ihrem Handy. Das ist dieses Thema gewesen. Sie kommt nicht ins Internet und sie kann auch, das Handy funktioniert auch nicht. Und hat gebeten, ob sie unser Telefon benutzen darf. Sie wollte ihren Ex-Mann anrufen oder auch die Kinder, die beim Ex-Mann leben, und wollte mit den Kindern was klären und mit dem Ex-Mann was klären, ob sie denn das Telefon benutzen darf. Und dann, ja, dann haben wir ihr unser Mobilteil mitgegeben und haben gesagt, mach, wir gucken Film, kümmere dich, es ist schon ein bisschen spät, es war schon um 11, schau mal, ob du überhaupt noch jemanden erreichst. Und dann ist sie mit dem Telefon nach oben. Genau, und dann haben wir unseren Film geguckt, haben unseren Wein ausgetrunken und sind dann irgendwann, ach, keine Ahnung, es war spät, vielleicht so um 12 oder so, sind dann ins Bett gegangen, alle beide. Ja, und dann bin ich ich glaube um 1:30 sowas, bin ich aufgewacht und mein Partner hat geschnarcht. Das war so ab und zu mal so nach einem Glas Rotwein, kann es schon mal passieren.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ach nee, ich muss arbeiten, es ist Dienstag, ich hatte Dienst in der Apotheke. Und dann habe ich gedacht, ach nee, ich wandere aus, ich gehe in mein eigenes Bett, ich will meine Ruhe haben. Und bin dann rüber umgezogen. Und wieder eingeschlafen, genau. Ja, das war so der Verlauf der Nacht erstmal. Ne?
Und dann, wovon wurden Sie dann geweckt?
Ich glaube so gegen 5 oder 4:30 erwach geworden durch das Knarren der Treppe. Also ich bin sehr hellhörig. Das kommt aus der Zeit mit meinen Kindern, glaube ich. Also irgendwie so kleine Geräusche, die machen mich sofort wach. Und dann dachte ich, naja gut, ein Knarzen im Treppenhaus ist jetzt nichts Spektakuläres eigentlich. Ne? Man geht mal aufs Klo oder jemand geht, keine Ahnung. Also ich habe das nicht so als bedrohlich, habe ich es nicht wahrgenommen. Ich habe mich einfach nochmal rumgedreht. Mhm. Ja, so. Und dann bin ich aber gar nicht mehr eingeschlafen, weil ich also hochgeschreckt bin durch Schreie. Also ich habe 2 laute Hilfeschreie und dann meinen Namen gehört. Und dann bin ich schon direkt hoch, also aus dem Bett raus, völlig paralysiert und rüber, also zu meiner Tür raus. Und so beiden Zimmer, die waren direkt nebeneinander, die beiden Türen. Und während ich laufe, höre ich schon, sie hat ein Messer.
Hat Eckhard gerufen?
Mein Lebenspartner hat mir gerufen, genau. Ja. Und da hat dann noch eine Warnung losgelassen, so, sie hat ein Messer. Ja, das waren so seine letzten Worte, die ich gehört habe.
Und dann, also das ist ja, also man kann in Panik sein, man kann irgendwie funktionieren, man kann selbst anfangen rumzuschreien. Wie haben Sie überhaupt Ihre Handlung gesteuert und wie ging es dann weiter?
Das ist, glaube ich, so ein Notprogramm, das da abläuft. Also ich in meiner Erinnerung habe ich nicht geschrien oder gerufen oder irgendwas gemacht. Ich bin halt aus meiner Tür raus und der Flur war ja noch dunkel, damals im Oktober, da ist es noch dunkel um die Zeit. Und ins andere Zimmer rein, die Tür stand schon offen. Und das Zimmer war auch ganz schwach beleuchtet. Der Rollo war offen und die Straßenlampe hat so leichtes Licht reingeworfen von der anderen Seite. Und dann sehe ich die beiden, also ihn quasi im Bett liegen, der Länge nach, und in so einer Abwehrbewegung seine Hände und Arme nach oben ausgestreckt und am anderen Ende quasi sie auch in der Abwehrbewegung und dazwischen hält sie halt ein Messer. Ja. Mhm. Also mehr habe ich dann noch gar nicht wahrgenommen und bin dann sofort auf die beiden zu. Also das ist auch so ein, also was macht man in so einer Situation? Also das ist immer diese Entscheidung, renne ich weg oder genau. Bringe ich mich da jetzt in die Situation rein? Ne? Und, also, und mein System hat halt gesagt, okay, ich gehe da jetzt rein. Keine Ahnung, ich habe früher mal Selbstverteidigung gemacht, da laufen dann auch irgendwie Programme ab. Ich dachte, ich kann dir das Messer rausdrehen und merke aber, ich habe da überhaupt keine, also ich kann in diese Kraft, die die beiden miteinander haben, überhaupt, also da kann ich überhaupt nichts ausrichten. Ja? Also das waren Kräfte, die da wirken. Also ich weiß nicht, ob man sich das als Laie oder als Unbeteiligter vorstellen kann. Mhm. Das ist so, da gibt's keinen Dreh, den man dann irgendwie anwenden kann. Also irgendeiner, der da ein Profi ist, der kann das wahrscheinlich, aber also für mich war das nicht machbar, ja. Genau. Und dann, also diese Entscheidung, okay, ich kann nichts machen, was mache ich jetzt? Und dann bin ich raus aus der Situation. Also ich bin direkt umgedreht und sofort aus dem Zimmer raus und in einem Impuls eigentlich nach unten ins Erdgeschoss runter und dann zum Telefon, weil ich eigentlich dieses Mobilteil nehmen wollte und sofort die Polizei anrufen wollte oder Feuerwehr oder was auch immer, ja, so. Ja, und also wie ich ja schon gesagt habe,
das war nicht da.
Das war nicht da.
Weil also, hatte sie das noch?
Hatte sie noch oben liegen, ja, genau. Und dann natürlich gleich sofort der Gedanke, oh Gott, ja, das ist ja nicht da, ne? Und dann, also auch so, wenn ich es mir heute überlege, was mache ich dann? Ja, ich renne raus und klingel die Nachbarn raus. Das war auch nicht da, ne? Ich dann wieder hoch, die Treppe hoch und in mein Zimmer, weil da mein Handy lag. So. Und es war natürlich dann fatal, weil sie mir dann auf der Treppe entgegengekommen ist. Also ich war war fast bis zur obersten Stufe im ersten Stock und da ist sie mir dann aus dem Zimmer entgegengekommen und hat mich abgepasst.
Hatten Sie denn irgendwie das Gefühl, oder weil Sie sagten, Sie haben ja erstmal gar nicht viel gesehen, dass sie ihren Lebenspartner verletzt hat, oder war das da noch gar nicht klar?
Also vom Anblick her war es mir nicht klar in dem Moment, aber vom Gefühl her oder von dem, was da abgelaufen sein muss, hatte ich schon die Ahnung, oh ja, da ist jetzt echt was Schlimmes passiert. Und es war ja auch still da oben. Also wenn mit ihm nichts passiert wäre, dann wäre er ja selber wach geworden und wäre rausgerannt oder irgendwie was. Ja. Und, aber da war nichts, da war Stille.
Und aus der Stille haben Sie geschlossen, da ist irgendwas ganz Schlimmes. Und
genau.
Dann kommt sie Ihnen entgegen auf der Treppe?
Mhm.
Und hat auch noch mit Messer oder?
Ja.
Uff.
Ja, mit Messer und hat mich dann am Nacken gepackt und mich quasi die Treppe runter gezwungen zu gehen. Ja, und mit einem Messer am Rücken, mit einem Messer am Hals und mit dieser Energie, die sie auch hatte, ist es keine Frage, da geht man.
Boah, das ist alles gar nicht vorstellbar, in so einer Situation zu sein. Und dann, also, was wollte sie dann? Also, hat sie irgendwas gesagt?
Mhm. Ja, sie sagte nur so, du fährst mich jetzt. Und dann dachte ich, okay, oh Gott. Und der nächste Satz war so, du fährst mich jetzt zur Mühle. Und es war so, ihr Ex-Partner hat ja mit den Kindern zusammen gewohnt und ich wusste nicht viel über diese Wohnsituation, aber dieses Wort, die Mühle, das hatte ich schon mal gehört und es ist wohl eine alte Mühle, wo die drin wohnen. Mhm. Ja, genau. Und
das heißt, Sie sollten sie mit Ihrem Auto dorthin fahren, oder?
Ja.
Okay.
Ja. Genau. Naja, und dann. Und dann habe ich so, also da verschwimmen so ein bisschen die, also was ich dann als nächstes getan habe, das verschwimmt so ein bisschen. Also ich weiß, dass ich mir Schuhe angezogen habe. Also ich war im Schlafanzug, im T-Shirt und einer Schlafanzughose und ich weiß, dass ich mir Schuhe angezogen habe und ich weiß, dass wir einen Autoschlüssel brauchten. Und im Vorfeld haben wir den Autoschlüssel mit oben ins Schlafzimmer genommen. Und den zweiten, der war auch also irgendwie versteckt. Weil wir gedacht haben, also wir lassen sie in dem Zustand eigentlich nicht, oder wir lassen ihr nicht die Möglichkeit, mit dem Auto zu fahren.
Mhm.
Und dann mussten wir diesen Autoschlüssel holen. Und deswegen mussten wir dann nochmal hoch in dieses Zimmer.
Oh.
Ja. Und dann sind wir nochmal hoch und da habe ich ihn dann liegen sehen, ja. Also er lag dann auch schon in der Blutlache, so runtergerollt vom Bett. Und auch so eher nicht ganz ausgestreckt, sondern eher in so einer Hockstellung. Und da war mir dann auch schon klar, also das Thema Leben hat sich damit, glaube ich, erledigt, so. Aber so eine kleine Hoffnung ist dann immer noch da, ne? Man denkt, okay, vielleicht ist dann noch was zu retten, aber das ist völlig irrational, ne? So in der Situation.
Aber wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt funktioniere, wenn ich vielleicht noch irgendwas tue, vielleicht kann er gerettet werden. Also,
ja, genau. Mhm. Ja.
Und Sie hatten dann den Schlüssel und dann sind Sie aus dem Haus und dann?
Dann habe ich im Vorgarten noch um Hilfe gerufen. Und das hat sie dann also richtig ärgerlich gemacht, das hat man ihr dann angemerkt, also sie war dann wütend, hat irgendwas gesagt, das habe ich vergessen. Und sind dann raus nach rechts zum Auto und ich habe das Auto aufgesperrt, habe mich reingesetzt und dann kam also diese eigenartige Situation, dass sie quasi nicht ums Auto rumgelaufen ist und zur Beifahrertür eingestiegen ist, sondern zur Fahrertür über mich drüber auf den Beifahrersitz gekrabbelt ist. Hm. In dem Moment habe ich das gar nicht so realisiert, warum sie das tut, aber im Nachhinein dachte ich mir so, wow, Also sie hat mir gar keine Chance gelassen.
Genau, sie hätten ja sonst so, in dem Moment fahren können, ne, wenn sie um das Auto geht.
Entweder hätte ich fahren können, wobei das Auto eingepackt wird, aber ich hätte zumindest wieder aussteigen können und irgendwie wegrennen oder so. Das, diese Situation hat dann gar nicht stattgefunden. Ja, genau. Also das und das so im Nachhinein habe ich mir dann auch gedacht, wow, das war dann auch irgendwie so, hat sich dann so geplant angefühlt.
Ja. Und hat sie ihnen dann gesagt, wo sie hinfahren oder wie ist das dann gelaufen?
Ja, also sie hat gesagt, du fährst mich jetzt zur Mühle.
Ja, und wussten sie denn, wo diese Mühle ist? Oder?
Genau, das war ja das Problem. Aha. Also ich wusste eine ungefähre Richtung.
Mhm.
Das wären, also ich weiß nicht genau, wie viele Kilometer, aber schon so 40 Kilometer oder so wären es gewesen. Aber genau, wo ich dahin muss, keine Ahnung. Ich hätte nicht mal gewusst, was ich in meinem Navi eingeben muss. So.
Mhm.
Aber so die ungefähre Richtung erstmal raus auf die A3, so Würzburg, ne? Also ich wohne ja in Mittelfranken, also das wäre Autobahn und dann nochmal irgendwo zwischen der Autobahn nach München und der Autobahn nach Heilbronn, irgendwo dazwischen in diesem Dreieck.
Hatten Sie da nicht,
keine Ahnung.
Ja, hatten Sie da nicht ständig Angst um Ihr Leben? Also es war ja eine völlig unberechenbare Situation mit dem, was Sie schon wussten, was mit Ihrem Lebenspartner passiert ist.
Ja, natürlich. Also sie hatte das Messer im Auto dabei.
Mhm.
Und auch teilweise habe ich das noch gesehen. Dann während der Autofahrt hat sie es irgendwie rechts neben sich gehabt. Also das war dann ein bisschen aus meinem Blickfeld, aber ich wusste, sie hatte das.
Mhm.
Und während der Fahrt hat sie dann angefangen, also sie hatte das Fenster aufgemacht, hat ihren Laptop, den sie dabei hatte. Das war ja auch nur so komisch, also sie hatte wirklich eine große Tasche dann dabei, wo sie ihre ganzen Sachen drin hatte. Im Nachhinein auch, es waren auch Messer drin. Ja, das hat man dann festgestellt und hat sie, also das Laptop rausgeworfen. Dann irgendwann hat sie mir ins Lenkrad gegriffen auf der Autobahn. Wo ich dann, ich hatte dann am anderen Tag, hatte ich oder zwei Tage später, ich hatte Muskelkater vom Halten des Lenkrads, weil ich einfach so in der Anspannung war. Ja. Genau, und dann...
Haben Sie versucht, irgendwie andere aufmerksam zu machen? Ich weiß gar nicht, wie man das dann macht auf der Autobahn, ohne dass sie es mitkriegt, aber oder im Straßenverkehr.
Also, ich habe schon, als wir losfuhren eigentlich, bei mir, man biegt da aus der Straße nach rechts ab, erstmal Richtung Innenstadt bei uns in Nürnberg und muss dann praktisch umwenden und muss dann Richtung Autobahn fahren. Und ich bin schon auf dem Hinweg eigentlich schon geradeaus in die Stadt gefahren, weil ich dachte, ich krieg die irgendwie, schaffe ich das, zum Klinikum zu fahren. Das hat sie aber natürlich relativ schnell gemerkt und hat dann da interveniert und relativ massiv gesagt, du fährst jetzt raus, dreh um. Ne? Und dann habe ich da schon umgedreht, also das war schon der erste Versuch. Und dann auf der Autobahn, da habe ich gar nichts gemacht, weil da habe ich nur funktioniert und geguckt, dass ich Spur halte und mir dann im Hinterkopf überlegt, Mensch, wo muss ich denn hin? Und da bin ich immer gespannt, wie das funktioniert.
Ja.
Ja, so.
Wie sind Sie denn dann aus dieser Situation rausgekommen? Also sie hatte schon ihren Laptop rausgeworfen, da denkt man ja auch, jetzt ist ja alles möglich gerade. Wie sind Sie dann da rausgekommen?
Also es war so, dass ich dann irgendwie so vom Bauchgefühl her dachte ich fahre jetzt mal ab Richtung Heilbronn und fahre dann so von meinem Gefühl her in diese Region, diese Seenregion, weil ich gedacht habe, da ungefähr, glaube ich, könnte das sein und habe eine Abfahrt genommen auf der Autobahn nach, keine Ahnung, ständiger Diskussion oder es war eigentlich keine Diskussion, es war so ein von ihr kam dann so, naja, du weißt doch, wo du hinfahren musst. Ihr steckt doch alle unter einer Decke, du bist doch mit denen in Verbindung, du weißt doch, wo du hin musst. Also so in diesem Modus lief diese, in Anführungsstrichen, Unterhaltung. Ja, und ich habe dann eine Abfahrt genommen, bin runter, bin dann auf eine Verbindungsstraße, dann auch mal zu einem Kreisverkehr und es wurde langsam hell. Und von diesem Kreisverkehr weg war es dann so, dass mir Autos entgegenkamen, schon von diesem morgendlichen Verkehr zur Arbeit. Und dann habe ich angefangen, links anzudeuten und langsam zu fahren und so. Und dann war das schon so, dass es so wie so ein Auflauf gab, quasi so um mich rum. Mhm. Und ich war sehr langsam, also so Schrittgeschwindigkeit ungefähr. Und irgendwie in einer Anwandlung hat sie die Tür aufgerissen und ist raus aus dem Auto. Keine Ahnung, wie das zustande kam bei ihr. In ihrem System war so, vielleicht dachte sie, wir sind schon angekommen oder so, oder sie wollte selber für sich die Situation irgendwie anders klären, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, was in ihr vorging. Also sie hat die Tür aufgemacht, und wenn man mit dem Auto so langsam in Schrittgeschwindigkeit fährt und man steigt aus, oder sie stieg dann aus und ihr hat es die Füße weggezogen, ja, und sie ist in den Straßengraben gekullert.
Okay. Ja.
Und dann habe ich Gas gegeben. Also quasi mit offener Beifahrertür
ganz
einmal
schnell weg, ja,
aufs Gas und dann irgendwie 200 Meter vielleicht, und dann bin ich stehen geblieben.
200 Meter? Oh, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie ein paar Kilometer erstmal nur weg, aber sie wussten, da kommt sie schon nicht mehr hin, ja?
Genau, und dann war so, ich weiß gar nicht mehr, wie ich diese Beifahrertür zugekriegt habe, ob ich reingegriffen, also nach rechts gegriffen habe oder ob ich rumgelaufen bin, keine Ahnung. Mhm. Also das ist einfach weg.
Ja.
Ich weiß nur noch, wie ich dann da stand am Auto und jemand zu mir kam, also eine Passantin, beziehungsweise jemand aus einem anderen Auto, glaube ich, und mich dann gefragt habe, ob ich Hilfe brauche. Und dann habe ich ja, klar, ich habe gesagt, ja, man muss die Polizei rufen und so weiter. Und dann drehe ich mich so nach hinten und sehe jemanden auf mich zulaufen. Und ich dachte, das ist Steffi, also das ist ihr Name, ne?
Mhm.
Genau. Und dann bin ich sofort in dieses Auto rein und habe wieder Gas gegeben und bin weitergefahren.
Okay.
Und dann die Straße verlief so ein Stück, und dann bin ich quasi in den nächsten Ort reingefahren und in so ein Wohngebiet rein. Und da habe ich mich hingestellt, und die Häuser waren alle noch dunkel. Mhm. An einem Haus hat Licht gebrannt, da habe ich mich hingestellt und dachte mir, boah, ich muss da jetzt rein und muss denen sagen, ich muss da telefonieren.
Mhm.
Na, mein Handy lag ja zu Hause an meinem Bett.
Ja.
Und also ich hatte ja nichts außer Schlafanzug und irgendwie ein paar Schuhe, und genau. Und dann wollte ich da klingeln, und dann steige ich aus dem Auto raus, und dann fährt so ein Lieferwagen oder so ein Transporter vorbei von irgendeiner Firma, und dann habe ich den angehalten.
Mhm.
Genau, und den Fahrer dann gebeten, die Polizei zu rufen.
Puh, ist die Polizei dann schnell gekommen?
Ja, sehr schnell. Also die waren innerhalb von Minuten da.
Und sind Sie dann mit denen aufs Revier gleich? Oder?
Ja, also mein Auto haben wir stehen gelassen, und die haben mich mit aufs Revier, auf das hiesige, genommen. Und genau.
Und ist es richtig, dass die Täterin zu dieser Zeit dann auch im Revier war?
Ja.
Puh.
Ja.
Das ist ja.
Also wir sind uns nicht direkt begegnet.
Ja.
Ich habe sie dann aus dem Augenwinkel durch einen Flur irgendwie, habe ich das mitgekriegt, dass sie auf einer Trage angeschnallt da lag, und dass sich irgendwie Sanitäter um sie gekümmert haben, und ich war dann in einem anderen Raum, und ja, ich habe es so am Rande so mitgekriegt, genau.
Dass das auch noch passiert, also das ist, war denn der Polizei dann aber schnell klar, wer die Täterin, wer das Opfer ist und all das? Also sie müssen ja immer in alle Richtungen prüfen, aber war das schnell klar?
Also in meiner Wahrnehmung ja.
Mhm.
Also es war so klar, ne, wenn zwei Frauen und ein Opfer, sage ich jetzt mal erst, wenn diese Auffindesituation, das ist schon mehr als unklar, glaube ich so. Mhm. Dann wird dann schon in allen Richtungen, also Beziehungstat und so weiter, ermittelt. Aber in meiner Wahrnehmung hat sich das sehr schnell gefügt. Also die waren da sehr gut. Also es war so ein, ich hatte schnell so einen Zeugenstatus. Und bei ihr, glaube ich, da war schon auch klar, oh, da ist irgendwie was gar nicht gut gelaufen, so, ja.
Also, dass ihr Lebenspartner getötet wurde, hat man ihnen das auch auf eine Art und Weise näher gebracht, die für sie im Nachhinein, ich meine, wie will man die Nachricht überbringen?
Ich habe es eigentlich nicht wirklich aktiv gesagt bekommen, zumindest nicht so, dass ich mich richtig daran erinnern kann, aber es kam so unterschwellig, kam die Botschaft schon an, weil schon in den Gesprächen, die die Polizei auch untereinander mal zwischendurch geführt hat, es so rauskam, ja, da ist das Opfer oder ja, dann, dass da jemand verstorben ist oder so, das kam dann so mit in den Gesprächen. Also ich kann es auch nicht mehr genau formulieren. Das ist Teil dieser, ja, da es gibt Situationen, also da, ich habe dann immer noch so Blackouts. So, ja, da.
Was man ja oft hört, wenn geliebte Menschen, auch ganz nahe geliebte Menschen, plötzlich nicht mehr da sind, sei es nach einem Unfall oder sei es nach solchen schrecklichen Taten, wie Sie das jetzt erlebt haben, ist, dass sich Angehörige dann immer fragen, hätte ich das verhindern können? Also die hadern und sich immer wieder fragen, hätte ich das gemacht, hätte ich das gemacht? Sind Sie durch so eine Zeit auch gegangen?
Ja. Ja, also das hat auch relativ lange angehalten, also relativ lange, ich weiß nicht, also so ein Jahr vielleicht, ja, weil es einfach so war, dass ich den Kontakt da gemacht habe und die Idee hatte, oh, die könnte doch bei uns wohnen, so, und das ist schon so, also diese Gedanken, ne, was wäre, wenn ich gesagt habe, nee, das will ich nicht, oder wenn ich gesagt hätte, die liegt mir nicht so, es ist nicht so meins, oder, ja, genau, das hatte ich relativ lange.
Aber Sie haben dann irgendwann davon loslassen können, weil die führen ja nicht weiter, ne? Und das,
das ist einfach ein sogenannter Mindfuck. ja. Also das bringt einen nicht weiter. Das ist ja dieser Gedanke, das Leben hat mich noch für irgendwas anderes vorgesehen. Der hat dann schon überhand genommen.
Ja. ja. Irgendwann wurde der Täterin dann ja auch der Prozess gemacht. Waren Sie dabei? Haben Sie sie da nochmal gesehen? Wie war das?
Ja, also der Prozess war ungefähr ein Jahr später. Das war auch sehr eigenartig. Die ersten Einladungen, die da kamen, oder Vorladungen nennt sich das, die waren dann teilweise an dem 5. Oktober auch angesetzt, also an seinem Todestag, da wo ich dann gedacht habe, boah, das geht gar nicht. Und dann hatte die Täterin dann irgendwie eine Corona-Infektion, das war damals noch die Zeit. Und dann hat sich das ein bisschen verschoben. Aber ja, ich habe sie dann, ich war dann bei allen Verhandlungen dabei. Ich war auch Nebenklägerin wegen der, ja, ich sag Entführung oder Geiselnahme, das wurde ja dann im Innenprozess dann auf eine Nötigung runtergebrochen. Und ja, wie habe ich sie wahrgenommen? Also sie war starr, der Blick nach vorne gerichtet, sie hat gar nichts gesagt eigentlich, also es kam überhaupt keine Reaktion.
Und wie war das für Sie überhaupt, mit ihr in einem Raum zu sein?
Schwierig, weil die Situation auf Gericht war so, ich selber saß größtenteils neben meinem Anwalt und nur während meiner Aussage direkt vor dem Richter. Und sie saß quasi, als ich vor dem Richter saß, ungefähr 1,5 Meter neben mir. Und da war halt nichts dazwischen, ne? Also keine Bankreihe oder irgendwie was. Ja, das Sicherheitspersonal stand an der Tür. Und sehr, sehr großes Stück entfernt. So, ja, aber ich habe es irgendwie einfach, ich habe geatmet und habe es einfach so gelassen. Ja, es war okay dann.
Wozu wurde sie denn verurteilt?
Sie wurde zu einer Sicherungsverwahrung verurteilt. Also da das Urteil, glaube ich, auf unbestimmte Zeit.
Beschäftigen Sie sich mit der Frage, wann sie wieder in Freiheit sein könnte?
Nicht oft, aber ab und zu habe ich den Gedanken, ja.
Und Lassen Sie den dann stehen oder setzt er Ihnen dann zu? Oder wie versuchen Sie mit diesem Gedanken dann umzugehen?
Also inzwischen habe ich wieder eine Phase, wo ich entspannt bin. Mhm. Es hat auch schon eine Phase gegeben, wo ich mir dann ein Pfefferspray zugelegt habe, weil ich ich habe im Nachgang ja auch durch so eine posttraumatische Belastungsstörung, die ich so, also ich hatte es nicht schlimm, aber ich hatte halt auch ab und an mal Albträume, dass sie die Treppe hochkommt und ich kriege die Tür nicht zu, wie man das so kennt. Ne? Dann hat man steckt man in seinem Traum fest und kann sich nicht bewegen und kann nichts tun. Sowas hatte ich auch und ja, und dann auch den Gedanken, ich ändere mal meinen Namen und so und bin überhaupt nicht mehr auffindbar und so. Und das, aber jetzt habe ich, im Moment habe ich auch wieder eine gute Phase, wo ich sage, so, ist mir eigentlich egal. Mhm.
Ja. Wie gehen Sie um mit der Erinnerung an Ihren Lebenspartner? Also haben Sie ein Bild von ihm zu Hause hängen oder holt das zu viele Schmerzen hoch? Wie gehen Sie mit dem um, was Sie gemeinsam hatten?
Also ich habe ganz viele Bilder hier, wenn ich hier sitze, sitzen uns ja nicht gegenüber, sondern ich bin ja hier bei mir zu Hause. Genau. Also wenn ich rüberschaue auf mein Bücherregal, da habe ich so ein kleines Gedenkplätzchen eingerichtet. Da ist auch ein bisschen von seiner Asche ist da und Bilder von ihm sind da und die Karten, die Einladungskarten zur Beerdigung und so. Also das habe ich alles da, ja.
Also da ist noch eine Verbindung in gewisser Weise auch weiterhin.
Ja, klar.
Können Sie wieder arbeiten in dem Pensum wie vorher oder wirkt das schon noch nach? Weil wenn Sie sagen posttraumatische Belastungsstörung, ich glaube, das kann wohl jeder verstehen nach dem, was Sie erlebt haben, dass solche Situationen hochkommen und dass es Zeit braucht. Also wo stehen Sie da, was die Arbeit angeht?
Also ich kann nicht voll arbeiten, aber ich kann so arbeiten, dass ich mir meinen Lebensunterhalt sichern kann, zumindest so, dass ich gut klarkomme. Und ich habe auch einen Arbeitgeber, der den Arbeitsplan so gestaltet, dass ich immer mal einen Tag Pause habe. So zwischendrin mal einen Tag arbeiten oder eineinhalb, dann mal einen Tag Pause, dann wieder einen ganzen Tag und so. Also es ist sehr, da kann ich immer wieder auch nachfragen, wenn ich was ändern will, denke ich. Ja, und ansonsten ist es einfach so, ich habe immer wieder in Abständen so Momente im Alltag, wo ich merke, boah, ich habe gerade ein Flashback und es passiert also immer weniger, aber erst, ich weiß gar nicht, vorgestern oder so, hatte ich eine Situation mit jemandem, also mein Freund, wir sind in Nürnberg die Treppe hochgelaufen zu seiner Wohnung und er sagt, also er läuft irgendwie hinter mir. Und dann lasse ich ihn vor, weil ich sage zu ihm, ach, du hast einen Schlüssel, geh du mal vor. Und dann sagt er zu mir, nee, und springt so hinter mich und sagt, geh du mal vor, nicht, dass du mir noch abhaust. Mhm. Und dann in dem Moment fährt es mir eiskalt durch den Körper und ich merke, boah, das ist noch nicht vorbei. Mhm. Na, so. Also diese Situation habe ich immer mal wieder. Ich hatte vor Jahren, es war ja 2021, also aber ich hatte dann auch, wenn ich durch den Kreisverkehr gefahren bin, hatte ich ein Flashback, wenn ich, keine Ahnung, also es gab so Momente, wo ich dachte, boah, wann hört denn das auf? Mhm. Und, aber das ist also sehr wenig geworden und ich dachte eigentlich, es ist weg, aber vorgestern hatte ich wieder mal so einen Moment, wo ich sage, boah, jetzt muss ich atmen. Ja.
Würden Sie sagen, es gibt durchaus auch unbeschwerte Momente, also es gibt die Flashbacks, aber es gibt auch immer mehr Situationen, wo es ihnen einfach wieder gut geht?
Es ist eigentlich, die meiste Zeit geht es mir gut. Mhm. Ne? Also ich bin dann nicht dauerhaft belastet oder ich habe nicht jeden Tag irgendwie sowas oder auch nicht jede Woche. Ne? So, also ich kann mein Leben genießen. Ich habe viel Spaß. Ich war das vergangene Jahr ganz viel auf Festivals unterwegs, ganz viel beim Campen, also Nürnberg, ne, Rock im Park oder so. Ja, ich habe einiges erlebt und es war auch, also ich konnte es wirklich total genießen. Es war ein sehr schönes Jahr.
Und wenn Sie es beschreiben, was ist Ihnen im Leben heute wichtig?
Also das Wichtigste ist mir eigentlich der Kontakt zu Freunden. Ja. Und diese ich habe mir so eine Werteordnung angeeignet, also die Wahrheit zu sprechen, so ein Stück weit eine Einfachheit zu haben im Leben. Also ich habe hier bei mir in der Wohnung keinen Fernseher, keine Stereoanlage, sowas. Also allen Menschen eigentlich mit einer Liebe zu begegnen. Mhm. Gleichzeitig habe ich auch so ein, also ich werde nie wieder die Polizei zu spät rufen, wenn mir das mal wieder begegnet, sowas, ja. Also das ist auch so ein großes Gesetz, das ich habe. Mhm.
Denn wenn diese Therapien greifen, können ja Menschen mit dieser Erkrankung auch ein Leben führen, ohne Bedrohung für andere zu sein. Aber sie brauchen halt einfach diese Therapie.
Genau.
Vielen Dank, Silvia. Und ich wünsche Ihnen wirklich ganz viel Zeit mit den Freunden, ganz viele, wie ich das so raushöre, nahe Begegnungen mit anderen Menschen, voller Liebe. Und nochmal danke für Ihre Offenheit und ja, Ihnen von Herzen alles Gute.
Ja, sehr gerne und vielen Dank auch für das Gespräch.
Ja, danke. Und auch Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter. Und wenn Sie sich zum Beispiel für die Themen Resilienz und Neuanfang interessieren, ist vielleicht der Podcast Sucht und Süchtig was für Sie. Die beiden Hosts, Hagen und John, haben sich in der Drogentherapie in Berlin kennengelernt und machen sich gemeinsam mit den Zuhörern auf den Weg in ein drogenfreies Leben. Wie sich das anfühlt, wieder clean zu sein und wie schwer es ist, sich aus einer Sucht zu befreien und sich seiner Sucht zu stellen, das hören Sie jede Woche neu, donnerstags in der ARD-Audiothek. Bis bald hier in Ihrem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.